ist zwar gar nichts, was man damit angehen kann, mit den Sommerpneu über einen schneebedeckten Pass fahren, habe ich die Erfahrung gemacht, das geht nicht. Tina von Kennel hat dann diese Sache ins Gebetschat tun, den ihr habt, und merci vielmals fürs Gebet. Das war viel Bewahrung. Es gibt am Flügel auch nicht viele Stellen, wo man sich leisten kann, über die Strasse graben zu fahren, ohne dass das Auto so macht. Es ist alles stehen geblieben und hat am Auto noch ganz eine kleine Reparatur gebraucht. Aber der Martin hat es gesagt, ich tue heute nicht über Autofahren predigen, sondern über Gnade. Zwar, es ist ein Text vom Apostel Paulus im Titusbrief. Das ist eigentlich schon fast ein Advents- und Weihnachtstext. Da ist Advent und Weihnacht eigentlich in wenigen Sätzen ganz kompakt zusammengefasst. Und das steht in Titus 2, 11 bis 13, ja, euch das projiziert. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen und gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilandes, Jesus Christus. Punkt. Das ist wieder so ein Paulus-Satz. Endlos lang. Jetzt gehen wir sich kürzere Sätze an, um das zu verstehen, was da beschrieben ist. Der Paulus schreibt, dass Gott zu uns kommt. Punkt. In seinem Sohn. Punkt. Jetzt damit den Punkt erwähnen, lassen wir jetzt weg. Und Gottes Sohn ist mit Gnade gekommen. Gott kommt zu uns in seinem Sohn mit Gnade. Das ist Weihnachten. Und der Paulus, er sagt, dass in diesen Versen, dass Christus ein zweites Mal vom Himmel her zu uns kommen wird. Und darum leben wir seit der Himmelfahrt, wo Jesus da mit den Wolken in den Himmel gefahren ist, leben wir eigentlich seit da in einer Adventshaltung. Advent, Ankunft, wir erwarten, dass Jesus wiederkommt, schreibt der Paulus hier alles schön in diesen Versen. Jetzt gehen wir ein bisschen der Reihe nach. Der Paulus, er beschreibt in ganz wenigen Worten Weihnachten. Es ist erschienen. Ja, fast in drei Worten Weihnachten. Es ist erschienen. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Gehen wir dem Wort erschienen ein bisschen nach. Manchmal hat man so eine Alterserscheinung, wenn man etwas verleiht oder vergisst. Gell? Das ist da nicht gemeint. Wir wissen, was da gemeint ist. Was erschienen bedeutet, etwas oder jemand tritt in Erscheinung. Er wird sichtbar, begegnet uns, wird unter Umständen spürbar oder erfahrbar. Kann je nachdem auch eine Situation verändern, wenn etwas oder jemand erscheinen tut. Oder je nachdem geht eine Erwartung in Erfüllung, wenn etwas oder etwas jemand erscheint. Jetzt im Engadin ist das, gibt es auch schöne Sachen nebst Politik. Im Engadin haben wir zum Beispiel ganz wenig Hochnebel. Da haben wir da vielleicht ein bisschen anders da im Kurrental. Heute ist es ein bisschen anders, heute scheint die Sonne. Aber wenn nach vielen Tagen von Bewölkung, von Hochnebel, die Sonne wieder einmal erscheint, ist das doch eine Wohltat, gell? Oder wenn wieder bei Abfeuz gestern das Beaver Creek, da ist einfach die Ziellinie brettert und dann ist auf der Anzeigetafel Bestzeit erschienen. Dann freut sich der Beat, gell? Etwas anderes ist es, weniger angenehm ist, wenn im Briefkasten ein Geschwindigkeitsbus erscheint. Gell? Passiert mir ganz selten. Und noch nie mehr als 60 Stutz Geschwindigkeitsbus. Okay. Sie haben mich noch nicht. Ja, genau. Ja, oder wenn eine Mahnung erscheint oder eine Steuerrechnung erscheint im Briefkasten, dann ist das natürlich etwas anderes. Und je nachdem, wer oder was erscheint, bleibt uns das nicht verborgen. Es gewinnt unsere Aufmerksamkeit. Und der Paulus, er schreibt jetzt hier von einer Erscheinung, die die Aufmerksamkeit von allen Menschen tut gewinnen. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Gott hat Gnade erscheinen lassen. Das heisst, dass Gott sich mit unverdienter Gunst zu erkennen gibt, allen Menschen. Aber die Gnade, die Gunst, die wird jetzt nicht einfach so ein bisschen als Postwurfsendung. Manchmal hat man so eine Postwurfsendung, irgendeinen Flyer, der in alle Briefkästen landet. Die Gunst, die erscheint jetzt nicht so allen Menschen, dass einfach überall in jedem Briefkasten so einen Flyer als eine Art Generalamnestie im Briefkasten tut erscheinen, wo drauf steht, Schwamm über eure Sünden. Sondern Gottes Gnade ist personifiziert mit Fleisch und Blut in Jesus Christus erschienen. Das ist Weihnachten. Jesus Christus ist erschienen als Mensch, allen Menschen. Und dass Gottes Gnade allen Menschen erschienen ist, das bedeutet nicht, dass jetzt Christus irgendwie das Allversöhnungsmittel ist, wo dann schlussendlich einmal alle Menschen restlos alle in Himmel retten soll, wird. Je nachdem, was wir für ein menschliches Gerechtigkeitsempfinden haben, dann wünscht man ja das so ein bisschen, dass es so könnte sein. Aber wenn es so wäre, dann würde ja das unter anderem auch bedeuten, dass Gottes Gnade ohne unsere Kenntnisnahme auf unser geistliches Konto verbucht werden könnte. Ohne unsere Kenntnisnahme, ohne unseren Willen dabei zu tangieren. Aber so ist es eben nicht. Gottes Gnade wird nicht getrennt von unserem Bewusstsein, getrennt von unserem Willen an uns wirksam. Vielmehr hat Gott seine Gnade drum allen Menschen erscheinen lassen, um die Aufmerksamkeit von allen Menschen zu gewinnen. Und bis heute wird die Aufmerksamkeit der Menschen gewonnen, indem Gott dafür sorgt, dass das Evangelium allen Menschen predigt wird. Und somit der Wille von allen Menschen aktiviert wird, sodass, wenn der Wille wirksam aktiviert wird, dass einzelne Menschen, und wir hoffen ja, viele Menschen können sagen, ja Herr, ich brauche deine Gnade. Mit meinem fehlerhaften Leben kann ich vor dir nicht bestehen. Bitte vergib mir meine Sünden. Ich will an dich glauben. Das ist ja das, was man dafür betet, dass Gottes Gnade so die Aufmerksamkeit der Menschen gewinnt und ihren Willen aktiviert wird, dass sie schlussendlich sagen können, ja zu Jesus Christus. Und die heilsame Gnade ist also nicht ein Allversöhnungsmittel. Es wird nur mit Gott versöhnt, wer an Jesus Christus glaubt. Es steht ja in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht.
Halleluja!
Amen, genau. Gottes Gnade ist erschienen allen Menschen. Aber nur der wird gerettet, der die Gnade annimmt. Die anderen, die bleiben verloren, zwar für immer. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Jetzt haben wir zuerst gesagt, Gottes Gnade ist erschienen. Und jetzt sagen wir jemandem, ja, Gott ist gnädig. Sind wir uns bewusst, wenn wir damit sagen, Gott ist gnädig? Elektrisiert uns die Tatsache noch, Gott ist gnädig? Oder haben wir uns schon so an die Aussage oder an die Tatsache, dass Gott gnädig ist, haben wir uns schon so daran gewöhnt, dass es irgendwie nur noch eine fromme christliche Floskel ist? Gott ist gnädig, jawohl. Und für viele Menschen, die gehen sogar so flüchtig mit Gottes Gnade um, dass sie sagen, ja, es ist ja Gottes Job, dass er gnädig ist. Es ist der Job von Gott, dass er uns vergeben tut. So wie einfach automatisch und selbstverständlich. Ohne, dass ich jetzt da irgendwie daran beteiligt wäre. Es ist Gottes Job, gnädig mit uns zu sein. Der Paulus, er redet hier nicht einfach von Gnade, sondern er redet hier von heilsamer Gnade. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Und das Heilsam, ich denke, das hilft uns zu verstehen, dass Gnade ein Wunder ist. Dass wir uns immer wieder freuen können über Gnade. Wenn wir denken, es ist heilsame Gnade. Dass uns das nie irgendwie oberflächlich profan oder banal wird, das mit dieser Gnade. Es ist heilsame Gnade. Weil, wenn es eben sich um eine heilsame Gnade handelt, dann bedeutet das, dass uns Gnade in einem nicht heilen, in einem verdorbenen Zustand abholen. Und der Paulus, er sagt ja, dass uns Gnade zuerst einmal in geistlich totem Zustand abholen, wie er sagt in Epheser 2, in den Versen 1 und 5. Und in dem Moment der Bekehrung, da greift jetzt Gnade heilsam ein und macht aus geistlich Toten geistlich Lebendige. Gnade macht aus verlorenen Sünder geliebte Gotteskinder. Und damit ist die heilsame Gnade mit ihrer Arbeit an uns aber noch nicht fertig, mit der Bekehrung, wenn wir von einem toten, geistlich toten Zustand auferweckt werden zu leben. Das ist jetzt die heilsame Gnade mit ihrer Arbeit an uns noch nicht fertig. Weil das habe ich jetzt eben bei mir auch schon festgestellt. Nach etwa 27 Jahren gläubig war, habe ich festgestellt, dass sich irgendwelche komische, unheilige Lebensmuster irgendwie über die Bekehrung durchgemogelt haben in mein Leben als Christ, wo jetzt nach 27 Jahren gläubig war, immer noch an mir dran mal festklebt. Irgendwelche ganz komische Verhaltensmuster, krankhafte Sachen, wenn man so will, in Anführungs- und Schlusszeichen. Als gläubige Menschen, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, redet man, denkt man und tun man ja manchmal Sachen, die nicht richtig sind vor Gott. Und darum müssen wir sagen, auch als Gläubige brauchen wir weiterhin die heilsame Gnade. Brauchen wir unbedingt die Arbeit der heilsamen Gnade an uns Menschen? Ich habe hier ein paar Fragen. Die stelle ich jetzt einfach mehr. Und ihr dürft mithören, was ich jetzt in meinem Selbstgespräch sage. Gell? Wie oft sagst du Sachen, wo du nur schon 5 Minuten später am liebsten wieder zurücknehmen wirst und denkst, oh, hätte ich doch das jetzt nicht gesagt, gell? Wo man Sachen, wo man nur ein paar Augenblicke, Sachen, die man sagt, jemandem, wo man nur ein paar Augenblicke später sagt, oh nein, du bist noch so blöd gewesen, jetzt musst du dich wieder entschuldigen und weißt du, was hast du jetzt wieder rausgelassen? Verletzende Worte einem Ehepartner gegenüber, dem Kind gegenüber, vielleicht dem Bürokollegen gegenüber. Machst du andere hinter ihrem Rücken schlecht, ohne das direkte Gespräch mit ihnen zu suchen? Und erschlägst du deinem Ehepartner den Beweis von deiner Liebe, indem du ihm das Gespräch und die ungezwungene Gemeinschaft schuldig bleibst, weil du dich in Sport und Arbeit flüchtest? Liebst du sündige Gewohnheiten so fest, dass du sie routiniert weiterpflegst und dir sagst, ja, ich bin jetzt halt einmal nicht so vollkommen, gell? Was geht in den geheimen Bereich von deinem Leben ab, wo nicht einmal dein allernächster Mitmensch hergesieht? Ich gebe jetzt keine offene Antwort auf die Fragen, die ich mir da gestellt habe. Und wenn sie euch betreffen, dann müsst ihr jetzt auch keine Antwort geben darauf. Aber wir stellen fest, wir haben die heilsame Gnade definitiv nötig. Wenn wir aus dieser Perspektive heraus sagen, Gott ist gnädig, dann können wir dabei nicht zufrieden und gleichgültig uns zurücklehnen. dann wird Gottes Gnade uns nie banal, sondern ich fange an zu bitten, Gott, bis mir gnädig. Gott, bis mir gnädig. Und überhaupt Gottes Gnade, das ist nicht Bauchbinselei, sondern der Paulus, er sagt, Gottes Gnade erzieht uns. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und sie erzieht uns, dass wir absagen dem göttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen und gerecht und fromm in dieser Welt leben. Gnade rettet. Frei, bedingungslos. Gnade ist ein Geschenk. Gnade ist eine Gunst, die es Gott einfach so schenkt, zurechnet, auf unser Konto tut verbuchen, ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Aber Gnade erzieht uns auch. Sie diszipliniert uns. Erziehen hat mit Disziplin zu tun. Meine Eltern haben mich noch erzogen, du hast mit Disziplin zu tun gehabt, gell? Wenn nicht, dann Patsch, gell? So ein bisschen. Ja. Und das tönt irgendwie, dass Gnade uns erzieht, dass uns Gnade diszipliniert. Das tönt ein bisschen ungewohnt für uns. Weil Erziehung und Disziplin, das tun wir nicht automatisch mit Gnade in Verbindung bringen. Für viele, nicht für alle, aber für viele bedeutet Gnade Freiheit, los sein von Regeln und Vorschriften, befreit zur Selbstbestimmung, Beliebigkeit, spontanes Leben mit allen möglichen Optionen. Aber der Paulus, er redet in diesen Versen nicht so von der Gnade. Für ihn sind Gnade und Disziplin kein Widerspruch, im Gegenteil. Sie bedingen sich sogar gegenseitig. Sie sind voneinander abhängig. Weil die gleiche Gnade, die uns rettet, die uns aus der Sünde rauszieht und einfach befreit und auf freien Boden stellt, die gleiche Gnade, die diszipliniert und verändert uns auch. Gott rettet Menschen nicht, um sie anschliessend so zu lassen, wie sie sind, sondern er rettet, er erzieht, er verändert, er macht uns seinem Sohn Jesus Christus gleich. Gottes Gnade erzieht uns. Das heisst, Gnade ist nicht irgendetwas Weichliches. Sie ist nicht irgendwie eine Altersmilde, wenn man es so sagen will, wo beide Augen zudrückt und einfach irgendwie lächelnd beide Augen zudrückt. Vielmehr ist sie eine entschlossene, disziplinierende, eine erzieherische Kraft. Übrigens ist ja auch Gottes Liebe nicht einfach so irgendeine Nachgiebigkeit, so eine sanfte Nachgiebigkeit, sondern Gottes Liebe, die ist handfest. Sie sagt Nein zu allem, was die Liebe will zerstören will, was die Liebe will, unglaubwürdig und oberflächlich will machen. Da sagt Gottes Liebe Nein dazu. Und so ist auch Gnade handfest. Der Johannes, der Evangelist Johannes, er sagt, wo er Jesus Christus beschreibt, wie das ewige Wort Fleisch und Blut worden ist, wie das ewige Wort Mensch worden ist, da sagt der Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Und das heisst, Gnade schafft mit dem Wort zusammen. Die schafft mit dem Wort an uns. Das heisst, Gnade deckt Lüge auf, fromme Heuchelei, geistliche Unaufrichtigkeit deckt es auf. Es deckt Verhaltensweisen auf, die mit Jesus Christus unvereinbar sind. Und der Paulus, er nennt ja solche Verhaltensweisen, die mit Christus unvereinbar sind, nennt er in unserem Predigtext gottloses Wesen und weltliche Begierden, sagt er dem. Und damit sind Gewohnheiten gemeint, in denen man sich so verhält, dass es Gott gerne nicht gäbe. Als ob man mit seinem Leben nie müsste Rechenschaft ablegen vor einer göttlichen Autorität. Als müsste man für sein Tun und für den Umgang mit anvertrauten Begabungen und auferlegten Begrenzungen nie Rechenschaft ablegen vor Gott. Gottes Gnade und seine Liebe, die sind der Macht, haben Autorität. Und wenn sie das nicht wären, dann wären sie ja nicht fähig gewesen, uns aus der Verlorenheit herauszuretten, aus uns Gottes Kinder zu machen. Aber sie sind Gottes Gnade und seine Liebe, die sind so stark, dass sie uns von Gottes Finden zu Gottes Kind machen können. Wir kennen ja das Lied von John Newton, Amazing Grace. O Gnade Gottes, wunderbar, du rettet mich. Dort hat der Newton in dem Lied hat er dichtet, die Gnade hat mich von Furcht befreit. Das ist einerseits, nimmt uns Gnade, also die Angst vor dem Gericht. Johannes 5, Vers 24. Wer gerettet ist, der muss keine Angst mehr haben vor dem Gericht. Es entlastet unser Gewissen, also Gnade macht uns frei von Furcht. Und andererseits schreibt aber John Newton hier auch, die Gnade hat mich Furcht gelehrt. Von Furcht befreit, aber auch hat mich Furcht gelehrt. Bei aller Nähe und vertrauter Gewohnheit, wo Gottes Gnade zwischen mir und Gott schaffen, da wirkt sie, dass ich Gott gegenüber ehrfürchtig bleibe. Da wirkt die Gnade, dass ich mit Gott zwar reden kann wie mit einem Freund, aber dass ich auch respektiere, dass Gott eine Autoritätsperson ist. Dass er mich verziehen darf, dass ich in seiner Hand bin und nicht er im Inneren. Dass ich seinen Willen ernst nehme. Dass ich mich ihm unterordne. Dass ich ihn in seiner Heiligkeit anbete. Und die Furcht, die Gnade mir schenkt, die Ehrfurcht, die Gottesfurcht, die Gnade mir schenkt, da weckt sie in mir den Wunsch nach einem heiligen Leben. Da weckt sie in mir die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott, nach Gemeinschaft mit Jesus Christus. Die Sehnsucht und der Hunger nach Gottes Wort, nach Gebet. Und wer als Christ die Ehrfurcht, die John Newton hier beschrieben tut, hat mich Furcht gelehrt, die Gnade hat mich Furcht gelehrt. Wer irgendwie diese Furcht nicht oder nicht mehr kennt, bitte, das ist eine heilige Angelegenheit, das sollte Buss tun. Weil womöglich weicht er damit der Erziehung durch Gottes Gnade aus. Und andererseits, ja, jetzt können wir es auch schön anschauen, positiv. Mir ist noch nie ein Christ begegnet, der sich darüber beklagt hat, dass er durch Gottes Erziehung von krankhaften Muster und dummen Gewohnheiten befreit worden ist. Ist mir noch nie ein Christ begegnet, der gesagt hat, oh nein, jetzt hat mich Gott vom Fluchen befreit. So schade. Ist mir noch nie ein Christ begegnet. Oder mag es sonst irgendeine komische Gewohnheit sein? Also da, wenn ein Christ sagt, da hat mich Gott befreit von einer Gewohnheit, die mein Leben einfach bedrückt und beschwert und mein Christsein eingeengt hat. Da hat mich Jesus davon befreit. Dann sagt so ein Mensch, Halleluja, danke Herr. Und er strahlt. Also, die Gnade ist ja wunderbar. Oder dass du da auch Dehe an Tiefgang gewonnen hat. Weil Gnade etwas aufdeckt und verändert hat. Im Leben von einem Ehepartner, dass der ja Tiefgang gewonnen hat, da begegnet mir nur fröhliche Christen, die das erlebt haben. Und nie sollte ich, oh, das ist blöd, dass mir da passiert ist. Ihr wisst, wie ich es meine. Oder dass ein unguter Leistungsdruck gewichen ist. Weil Gnade etwas verändert hat. Weil Gottes Erziehung in meinem Leben wirksam geworden ist. Und ich von einem Leistungsdruck befreit worden bin. Dass Glaubensfreude erfüllender und die Liebe zu Christus reiner geworden ist. Weil Gnade etwas bewirkt hat in meinem Leben. Ist mir noch nie jemand begegnet, der sich beklagt darüber hat, dass jetzt seine Liebe zu Christus einen Tiefgang gewonnen hat. Das ist etwas ganz Positives. Etwas, was Menschen segnet, etwas, was Menschen gut tut. Und ich persönlich, ich kann bestätigen, dass Gott zum Teil starke Mittel einsetzt, um mir zu ziehen. Ich bin jetzt gerade so in der Lebensmitte. Vor 20 Jahren, wenn ich einmal Ethos so durchgeblättert habe, es sind doch zum Teil Artikel gewesen für Männer in der Midlife-Krise. Und vor 20 Jahren bin ich noch so im Saft gewesen und so im Schuss, dass ich denke, dass also die Midlife-Krise, die überfliege ich auf der Wolke 77, das wird miniert. Ja, jetzt bin ich Switch drin. Und da merke ich, dass kommen da irgendwelche Muster zu Tage. Und ich muss sagen, ich erlebe Gnade nicht als Weichspüler, wo mich so ein bisschen auf sanfte Tour berühren will. Sondern um mich aus krankhaften Lebensmustern rauszulösen. Und die wären einem eben in der Lebensmitte bewusst. Nachdem wir etwa 20 Jahre geheiratet ist, da wären einem gewisse Lebensmuster bewusst. Und um mich aus solchen Lebensmustern zu lösen, kann Gnade auch schmerzhaft auf mich einwirken. Vor etwa 2 Jahren, als sich einfach ein paar Sachen in meinem Leben ein bisschen summiert haben, hat Deborah, meine Frau, zu mir gesagt, so, und jetzt geh zu einem Seelsorger. Und dann haben wir via Skype, da ist Schaffhausische, haben dann einen Seelsorger gehabt, haben wir dann angeschaut im Bildschirm, es war ein Traupastor gewesen, wo es und dann der Frage gestellt, die Antworten gegeben, nach bestem Wissen und Gewissen. Und der hat mein Leben super können analysieren und hat die Zusammenhänge gesehen. Und er hat mir gesagt, lass dich in Konfliktsituationen ziehst du dich gerne in die Opferrolle zurück. Eieiei, und was denn das bedeutet? Eben, dann schlägt man ein bisschen um sich und braucht schnell ein bisschen unschöne Worte, gell? Das hat mir wehgetan, wo mir das der Seelsorger so gesagt hat. Und nachher hat Deborah gefragt, nach dieser Sitzung, so, und was hat Silvio gesagt? So hat gesagt, du, eben, ja, wenn ich ehrlich bin, er hat gesagt, eben, jetzt ziehe ich mich mal in die Opferrolle zurück. Ja, genau, Richi, da ist es. Das sind unsanfte Gnademittel. Oder es ist auch unangenehm gewesen, wo mir mal meine Frau, Deborah, gesagt hat, dass sie meine emotionalen Ausbrüche, dass sie Mühe hat mit denen. Wenn mir etwas nicht passt, dann kann ich 2 Minuten lang einfach ablaufen, wie verrückt und rund. Gell, so, das hat er doch nicht gedacht von mir, gell? Aber nein, es ist wirklich so, du. Das sind also Muster in meinem Leben, wo Gott starke Gnademittel muss einsetzen muss, dass ich sie erkenne überhaupt einmal. Dazu steht, da habe ich ein Problem und dann auch anfangen zu arbeiten daran. Und wenn man daran arbeitet, dann kann ich sagen, der wird einfach schöner, die Beziehung zu Christus wird schöner, es gewinnt alles an Tiefe. Ich habe da noch Rückfälle, gell? Aber Gottes Gnade erzieht mich. Gott kann Menschen und Umstände einsetzen, um uns zu erziehen und uns geistlich gesund und emotional reif zu machen. Jetzt komme ich zum Schluss zu einem ganz schönen Punkt. Gnade lässt mich in Gottes Liebe ruhen. Gnade lässt mich in Gottes Liebe Geborgenheit finden. Ruhe. Durchschnaufen. Trotz aller Erziehung. Bei aller Erziehung. Wegen aller Erziehung, sollte man vielleicht besser sagen. Der Paulus sagt, dass uns Gnade dahingehend erzieht, dass wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Gottes Gnade erzieht uns, um auf Jesus Christus zu warten. Und wenn wir als unvollkommene, vergängliche Menschen auf den ewigen Gott warten, uns freuen tun, dass wir dem ewigen Gott, Jesus Christus, begegnen können, dann setzt das eine tiefe Liebe zwischen ihm und uns voraus. Weil ich könnte mir nicht vorstellen, wie das wir als sündhafte, vergängliche Wesen anders könnten einem ewigen Gott begegnen als durch Liebe, durch bedingungslose Liebe, die wir von ihm empfangen können. Warten auf Jesus Christus, das ist eine geistliche Tugend, das ist eine hohe geistliche Tugend. Wenn ihr jetzt hier im Wiesental und auf der HB wartet, der HB ist schon pünktlich, wenn ihr ein paar Meter weiter nebendrauf die SBB wartet und sie kommt spät, warten ist eigentlich etwas total Langweiliges. He? Man ist zum Nichtstun verbannt und verdammt. Gell? Und dann hat man wenigstens noch das Handy, gell, wo man kann sagen, ich komme dann später. Warten ist eigentlich in unserer Gesellschaft etwas völlig ein Leerlauf. Gell? Zeitverschwendung, total leer. Der habe ich, gell, die ist immer pünktlich, Stefan. Genau. Ich habe nichts gesagt, ich bin froh, Anni. Genau. Aber auf Jesus warten ist eine hohe geistliche Tugend. Paulus nennt die Tugend eine selige Hoffnung. Wer sehnsüchtig auf die Wiederkunft von Jesus wartet, der hat offenbar schon viel von Gottes Gnade und Liebe begriffen. Weil wer Jesus erwartet, der weiß sich von ihm geliebt. Sonst würde er nicht warten. Der weiß sich von ihm geliebt. Auf seine Liebe zu mir kommt es an. Wenn ich ständig in Zweifel wäre, ob ich für Jesus genügend liebenswert wäre, dann wäre mir der Gedanke auf die Wiederkunft sehr ungeheuer. Wenn ich nicht sicher sein könnte, dass er mich wirklich liebt. Und wäre meine Liebe zu Jesus entscheidend, dann hätte ich Zweifel, ob sie in dem Moment, wo er dann gerade kommt, ob sie in dem Moment gerade stark genug wäre, die Liebe. Und Jesus beeindruckt wäre davon und mich würde annehmen. Aber will mich die heilsame Gnade über die gross, bedingungslose Liebe von Jesus zu mir belehrt und überzeugt hat, kann ich jetzt schon an seiner Brust ruhen, so wie es der Johannes gemacht hat. Er hat an der Brust von Jesus geruht. Kann ich jetzt schon in dieser Gnade, in dieser Liebe ruhen, in seiner Liebe Geborgenheit finden und die Aussicht auf seine Wiederkunft ist für mich selige Hoffnung. Jetzt tun wir noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Gnade geschenkt hast, dass du Gnade nicht zurückgehalten hast, sondern Gnade geschenkt hast, erschienen bist, die Gnade zeigend und wirksam gemacht hast, wirksam an mir, wirksam an unseren Herzen, an denen, wo wir an dich glauben. Die Gnade hat uns gerettet, das ist eine bedingungslose Gunst, das ist ein Geschenk, wo wir nichts hätten können dazu beitragen. Und die gleiche Gnade, die tut uns auch formen, sie tut uns erziehen. Und jede Veränderung, die sie in unserem Leben tut, wirken, macht uns dir ähnlicher. Und so hat der Zug von der Gnade auch ein schönes Ziel, ein höchstes Ziel, einerseits dir ähnlicher zu werden, andererseits sich zu freuen auf die Begegnung mit dir. Und wenn wir uns freuen auf die Begegnung mit dir, dann ist die Freude auf der Grundlage von deiner Liebe, die wir empfangen können, die wir geniessen können. Danke dir, dass deine Gnade auch tröstet, die Lebenssituationen, wo wir drinstehen, wo wir uns nicht gewünscht hätten. Situationen und Umständen, die du uns aber zumuten tust. Aber die auch fähig sind, um uns Tiefgang, um unserem Leben Tiefgang zu geben. Danke dir vielmals für den Frieden, den du schenkst, der höher ist als alle Vernunft. Und ich möchte bitten, dass die Adventszeit für uns einfach auch eine Zeit darf sein, von der Begegnung mit dir, von offenen Herzensaugen und Herzensohren, die auf dich hören können, die auf dich schauen können und so auch einen festen Halt in unserem Leben bekommen. Dass wir nicht von der Betriebsamkeit mitgespült werden müssen, sondern dass wir einen Ort von der Ruhe, von der Geborgenheit können finden an deiner Brust, in deiner Liebe, in deiner Gnade, in deiner Hand, in deinem Herz, unter deinen Augen, geschützt umgeben von dir. Danke dafür. Amen.